Herzlich willkommen zur Befreiungszeit und damit auch zum zweiten Teil der Folge Gefühle. Mein Name ist Janina Freinhagen und beginnen werde ich diesmal mit dem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Der Raum zwischen Reiz und Reaktion also. Was soll denn das bitte eigentlich bedeuten?
Also nehmen wir das mal auf der physischen Ebene, dann wäre ein Reiz zum Beispiel ein empfundenes, jemand würde mich mit dem Stock pieksen, das wäre ein Reiz. Die Reaktion darauf wäre eventuell, Aua zu schreien, den Stock wegzuhauen, man könnte den Stock auch nehmen und zurückpieksen, das wäre eine Reaktion. Das heißt, ich empfinde einen Reiz und ich reagiere darauf. Jetzt gibt es aber zwischen dem Moment, wo ich diesen Reiz empfinde und dem Moment, wo ich reagiere, einen Raum. Das sind meistens nur, also auch da, ich bin ja immer kein Statist, wahrscheinlich nur ein paar Mikrosekunden oder so. Oder vielleicht sind es auch ganze Sekunden. Ich kenne mir da nicht aus. Ich, wie gesagt, Zahlen und Statistiken und so, bin ich die falsche Ansprechperson für. Es gibt also diesen Zeitraum, in dem ich die Chance hätte, mir meines Handelns bewusst zu werden und einzulenken. Und das kann ich trainieren. Ich kann trainieren, bevor ich in die Reaktion, also in die eigene Handlung gehe, wahrzunehmen, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Knallst du mir eine, könnte ich also drüber nachdenken, wie möchte ich reagieren? Knall ich dir eine zurück oder atme ich lieber erstmal? Das ist die Nutzung zwischen Reiz und Reaktion, also diesen Raum zu nutzen. Jetzt geht es im Alltag, wenn man davon redet, selten darum, dass jemand einen Stock nimmt und uns pokt, also uns piekst, sondern um emotionalen Schmerz. Also wenn uns etwas triggert und das kann, und wenn das nur der Autofahrer ist, der für uns unvorhersehbar und auch völlig unnötig auf einmal auf die Bremse tritt. Oder wenn wir doch selber sowieso schon zu spät sind und es draußen nur 3 Flocken geschneit hat, der auf einmal auf der Landstraße 60 fährt und wir doch aber eh schon irgendwie unter Strom stehen und himmelarschenswirr. Dann können wir völlig wutentbrannt und genervt auf die Tube drücken und den mit 110 überholen. Dann hätten wir, weil er uns getriggert hat, reagiert. Wir können aber auch tief durchatmen und uns überlegen, möchte ich mich von dem wirklich aufregen lassen? Letztendlich ist ja meine Schuld. Ich hätte ja auch 5 Minuten früher losfahren können. Ich bin ja inzwischen dann doch auch vielleicht ein Mensch, der nicht erst 5 ist, der weiß, dass wenn das Wetter nicht gut ist, dass viele Leute dann langsamer fahren. Ich könnte irgendwann die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich frühzeitig losfahre, wenn ich Termine habe. So, ich kann natürlich auch die Schuld im Außen suchen, mich aufregen lassen und sofort mit irgendeiner Reaktion reagieren. Oder aber ich lasse das sein. Dann nutze ich den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Im Miteinander, und das ist das, worum es letztendlich geht oder wo es drauf ankommt, ist diese Nutzung des Raums wirklich ein Geschenk. Wenn ich nicht sofort ausagiere, also du sagst vielleicht aus einem unbewussten Moment heraus oder aus einem Flapsigsein oder einfach, weil du redest, wie dir die Schnabel gewachsen ist, etwas zu mir, was mich verletzt. Und ich schieße das nicht sofort dir wieder zurück, dann habe ich die Chance, ein belebendes Gespräch zu führen, ein wertfreies Gespräch zu führen, etwas, was liebevoll ist und was eher zu Wachstum führen kann als zu Spaltung. Um es mal an einem Beispiel begreiflich machen zu können und niemandem dabei auf die Füße zu treten, zaubern wir mal einen Klienten aus dem Hut, den wir Peter nennen. Peter ist jemand, der grundsätzlich durchaus sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, der irgendwann in seinem Leben an eine Grenze gekommen ist und festgestellt hat, so möchte ich nicht weitermachen, dem es nach mehr Tiefgang gehungert hat, der so eine erste Midlife-Crisis hatte, sein Leben verändert hat und gemerkt hat, ich brauche mehr und ich möchte mehr Kontakt zu meinem Herzen und der Mensch, der ich heute bin, dem kann ich eigentlich im Spiegel nicht mit gutem Gewissen gegenübertreten.
der also seine Arbeit gemacht hat, der in die Entwicklung gegangen ist, der seine Ernährung umgestellt hat, um auch ein liebevolles Zuhause in seinem eigenen Körper zu haben, der also auch im Außen gut im Fit ist, also gut in Shape ist, der hat viele Schritte gemacht. Und jetzt trifft Peter auf eine Frau, die eine sehr emotionale Tiefe hat. Die ist nicht so sehr verloren in Emotionen. Also die ertrinkt nicht in ihren Emotionen, aber die ist jemand, die sehr, sehr tief fühlt. Die, nennen wir sie mal Jacqueline. Jacqueline ist jemand, die Emotionen genießt, die für die das die Würze des Lebens ist, die auch Begegnung als etwas feiert, was ein Geschenk ist, die davon ausgeht, dass man jemand anderem immer nur so tief und intensiv begegnen kann, wie man sich selber schon begegnet ist, die einen Hunger hat nach Verbindung und nach Kennenlernen und die das als unglaubliches Geschenk sieht, wenn jemand anders Seelenstriptease betreibt, also jemand sich wirklich vulnerabel macht, sich zeigt mit all seinem Licht und all seinem Schatten und sagt, hey, das bin ich und das habe ich erlebt in meiner Vergangenheit und ich möchte, dass du mich siehst, ich möchte, dass du mich in all meinen Facetten sehen kannst und dass wir uns begegnen können, dass wir wissen, wo wir gegenseitig Wunden haben, damit wir auf diese Facetten Rücksicht nehmen können und damit wir wissen, wie wir es einander leichter machen in der Begegnung, dass wir uns nicht versehentlich verletzen und deswegen trage ich mein Herz auf der Zunge und offenbare dir alles. Also Jacqueline ist jemand, die nichts zurückhält. Und diese beiden lernen sich jetzt also kennen und in der ersten Begegnung ist das solche Menschen, so emotionale Frauen, die auf jemanden treffen, der wirklich schon Entwicklungsschritte gemacht hat, die sind ja tendenziell erstmal Feuer und Flamme. Und sie hält ihn also für jemand, der wirklich weit ist und freut sich und ist so offen und erzählt ihm ganz viel und sprudelt so über vor inneren Erleben und möchte ihn an all dem teilhaben lassen und fordert ihn auf, auch zu erzählen. Und er berichtet ein bisschen was und sie blüht darin auf und freut sich und feiert die entstehende Verbindung. Und er tut es am Anfang auch und sie sieht so viel Potenzial in ihm. Das ist ja auch so ein klassisches Frauen, die sehr emotionale Tiefe besitzen und die wirklich auf Wachstum aus sind, ne? Auf Persönliches und auch miteinander und auch von ihrem Partner. Und da geht es nicht darum, dass der Mann nicht gut genug wäre, so wie er ist. Aber Frauen, die ein gewisses Entwicklungshunger haben und auch die bereit und in der Lage sind, über so das Alltägliche hinauszublicken. Wir Frauen sind energetisch, wir kommen aus der Unendlichkeit. Wir manifestieren und kreieren Neues in diese Welt. Und wir werden immer grundsätzlich mehr wollen. Nicht im Sinne von, es ist noch nicht gut genug und es ist nicht, wir sind nie erfüllt oder es kommt aus einem Mangel heraus, sondern wirklich an der Freude, an Fülle, an Kreations- und Entfaltungsmöglichkeiten. Letztendlich inkarnieren wir, um uns zu erfahren. Und es ist eine Energie und eine Frequenz, die Frauen einfach mitbringen. Und das potenziert sich ganz häufig, wenn wir auf einen Partner treffen, der diesen Weg mitgehen kann. Dann kommt der, und da wird ihn auch immer mit Themen getriggert werden. Und also eine Frau, die dich immer nur akzeptiert, ne? Das mag sich anfänglich gut anfühlen, wird aber wahrscheinlich nicht so sehr zur Tiefe und wirklich intensiven Verbindung und Wachstum führen, weil letztendlich eine Frau, die reflektiert ist und emotionale Tiefe mit sich bringt und auch in ihrer fließenden Weiblichkeit ist und ihrem Verspieltsein und ihrem Hunger nach wirklich Herzensverbindung, die wird dich immer herausfordern. Nochmal, nicht weil du nicht gut genug bist, sondern weil sie sehen kann, wo du dich verschlossen hast und wo es noch mehr Chance auf Begegnung geht und auf gemeinsame Verbindungen, auf sich gegenseitig einen sicheren Hafen schenken. Und das geht eben nur, wenn der Mann auch in der Lage und bereit ist, sich wirklich zu öffnen. Also, sie war viel. Jacqueline war viel. Sie wollte viel. Da war viel Feuer, da war viel Wasser, da war viel Liebe, da war viel Expression. Und Peter fand das toll und begehrenswert und aufregend und er fühlte sich auf einmal gesehen wie noch nie. Und in den Anfängen hat ihn das wirklich auch euphorisch werden lassen. Aber relativ schnell hat Peter innerlich den Drang verspürt, sich zurückzuziehen, sich selber zu schützen. Und ja, irgendwie sind da auch so fast Themen von Überforderung hochgekommen oder Minderwertigkeit oder, aber das konnte er nicht benennen. Das, er hat nur verspürt, es ist irgendwie zu viel und er fühlte sich überrannt. Und umso mehr Peter irgendwie innerlich zurückgegangen ist, umso mehr hat diese Frau sich ihm gezeigt und sich ihm geöffnet und Dinge aus ihrer Vergangenheit preisgegeben, weil sie ihn doch so gerne sich mit ihm verbinden wollte. Und unbewusst hat sie gemerkt, er macht dicht, er zieht zurück, er ist gar nicht mehr präsent, ich kann ihn nicht mehr greifen. Also hat sie den einzigen Weg, den sie kannte, gewählt, noch mehr zu zeigen, zu erzählen, zu geben. Und das hat ihn völlig überfordert, weil mit all dem, was sie berichtet hat, auch aus ihrer Vergangenheit, das war ihm viel zu viel Trauma, viel zu viel Informationen, viel zu viel Gefühle. Damit kam er gar nicht klar. Und Peter hat alte Verletzungen, die noch nicht geheilt sind, alte Verletzungen, die mit Schuldgefühlen zu tun haben, mit Scham, auch im Bereich seiner Mutter, wo er vielleicht, selbst wenn er heute ein gutes Verhältnis zu ihr hat und in den entscheidenden Situationen das Richtige, was auch immer das dann sein mag im Individuellen, getan hat, gab es Phasen, wo er seine Mutter nicht gut behandelt hat, wo er ungeduldig mit ihr war und sie nicht gesehen hat und überfordert war und sie das hat auch spüren lassen, wo er vielleicht sogar herablassend war oder herrisch. Und es gab Situationen oder eine Zeit dieses Lebens, da wurde seine Mutter krank. Und dann hat Peter alles getan, um sie zu unterstützen und ihr zu helfen, weil immerhin ist sie die Frau, die ihn auf die Welt gebracht hat. Er schuldet ihr. Und das ist ein bewusst gewähltes Wort. Nein, eigentlich verdankt er ihr Leben. Aber es fühlt sich häufig so an, als würden wir unseren Eltern etwas schulden und das tun wir nicht. Wir haben unsere Eltern gewählt, sie haben sich zur Verfügung gestellt. Unsere Mütter sind der Kelch, durch den wir geboren werden dürfen, durch den wir, die haben uns in diese dritte Dimensionalität manifestiert und sie haben sich zur Verfügung gestellt. Und wir wählen unsere Eltern. Nichtsdestotrotz hatte Peter Schuldgefühle. Schuldgefühle, die ihm noch gar nicht richtig bewusst sind. Denn rational von außen betrachtet, ist er ein guter Sohn. Hat er immer alles richtig gemacht? Nein, aber als es darauf ankam, war er für seine Mutter da. Seine Mutter hat seine Mutter unterstützt, er hat ein liebevolles Verhältnis zu seiner Mutter. Dennoch sind da alte Wunden, die nicht aufgearbeitet sind. Themen, die nicht angeguckt wurden, die er sich auch nicht erlaubt anzugucken, weil da steht sein Schuldgefühl davor. Da steht die Erkrankung seiner Mutter davor. Er erlaubt sich nicht, sich anzugucken, wo er früher vielleicht auch noch Antipathie gegen sie hatte oder Vorwürfe oder Ablehnung oder wo er eben nicht bekommen hat, was er gebraucht hätte, weil das ist menschlich, kein Elternteil ist perfekt. Aber nachdem sie krank wurde, hat er sich nur noch schuldig gefühlt und musste Mama retten. Und all das hat ihn zu einem in seiner Wahrnehmung zu einem besseren Menschen gemacht. Und hat ihm einen neuen Blickwinkel geschenkt und eine neue Ausrichtung. Und das ist wunderbar. Aber er hat deswegen nicht die emotionalen Untiefen ausgearbeitet, die da noch auf ihn lauern, die da im Unbewussten schlafen. Jetzt kommt da diese Jacqueline, die so tief ist und die ihn so sehen will und die so viel fordert und so viel Emotionen mit sich bringt. Und das geht in Resonanz mit all seinen Wunden und er ist völlig überfordert und er kann das auch gar nicht zum Ausdruck bringen, weil sie überschüttet ihn so. Und seine einzige Chance in dem Moment ist, dich zu machen. Unbewusst und ungewollt fährt er von jetzt auf gleich Mauern hoch und schmeißt sie aus seinem Leben. Jeglicher Versuch ihrerseits, ihm eine Hand zu reichen, zu sagen, hey, ich sehe, was passiert ist, ich verstehe, warum du eine Mauer gemacht hast, gib mir die Chance, lass uns in Begegnung gehen, lass uns drüber reden, lass uns, kann er gar nicht mehr annehmen. Da steht Peter noch nicht. Und vielleicht ist Peter das mit einer anderen Frau möglich, die weniger intensiv ist, die langsamer macht. Vielleicht war es kein gutes Match. Mit Sicherheit war es kein gutes Match, denn sonst hätte es ja funktioniert zwischen den beiden. Aber die beiden triggern sich so sehr. Was hätte es gebraucht? Es hätte Peters Bereitschaft und Fähigkeit gebraucht, zu dem derzeitigen Zeitpunkt sich seinen eigenen Emotionen zu stellen. Sich damit auseinanderzusetzen, warum diese Mauer hochfährt. Was ist das für ein Schutzmechanismus? Denn es war nicht wirklich Jacqueline, die er abgelehnt hat. Es war nicht wirklich das zu viel an Emotionen in ihr, was er abgelehnt hat. Sondern das, was in ihm damit in Resonanz gegangen ist. Davor hat er versucht, sich zu schützen. Das konnte er nur nicht greifen. Jacqueline hat das getriggert, die ist dann aber ins Verarbeiten gegangen. Die konnte das nehmen als ein Geschenk von, warum verletzt es mich so? Was habe ich in ihm gesehen? Habe ich mich auf sein Potenzial gestürzt? Ist da noch eine Wunde von Ablehnung in mir? Warum ziehe ich Männer in mein Feld, die noch gar nicht bereit in der Lage sind, sich mit mir auf der Ebene zu verbinden? Die konnte das annehmen. Was er daraus gemacht hat, kann ich euch nicht sagen. Grundsätzlich gilt jedoch, wenn ich mit jemandem zusammen bin, und ich rede jetzt noch nicht mal nur von Beziehungen, sondern auch in Freundschaften, in Arbeitsverhältnissen, mit unseren Kindern ist das ganz wichtig, darauf gehe ich gleich nochmal ein, denen ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz fehlt, dann ist das immer wie gehen auf Glatteis. Denn emotionale Intelligenz sorgt dafür, dass ich nicht nur mir bewusst bin, ich empfinde etwas, sondern die sorgt auch dafür, dass ich weiß, was ich empfinde. Es gibt da übrigens auch so, manchmal ist man so diffus in seinem Fühlen. Und es gibt im Internet, das kann man googeln, im Englischen heißt das, glaube ich, Wheel of Emotions. Im Deutschen müsste das ja wahrscheinlich auch heißen Gefühlsrad oder so. Oder, ja, weiß ich gar nicht. Also, und das sind so Abbildungen, da sind unzählige Emotionen aufgeführt. Und manchmal ist das ganz schön, wenn man sich das anguckt, weil man hat das Gefühl, boah, ich bin genervt. Und dann guckt man dahin und merkt, nee, eigentlich fühle ich mich stagniert. Oder eigentlich bin ich überreizt oder unterfordert oder traurig oder ich, also manchmal ist es schön, wenn man das noch nicht so für sich selber greifen kann, das vor Augen geführt zu bekommen, was für Emotionen gibt es eigentlich? Weil im Idealfall weiß ich ja nicht nur, was ich fühle, sondern mir wird auch bewusst, warum fühle ich das? Was in mir hat dieses Gefühl ausgelöst? Weil habe ich das nicht? Habe ich diese emotionale Intelligenz nicht? Ist immer der andere schuld. Dann hat der andere dafür gesorgt, dass ich mich nicht gut fühle. Dann hat er ein falsches Wort verwendet, was mich getriggert hat. Wie kannst du es wagen, sowas über mich zu sagen oder zu mir zu sagen? Wie kannst du so ein hässliches Wort benutzen? Wie kannst du, was auch immer es ist, wie kannst du XY tun? Ohne sich bewusst zu sein, der andere kann gar keine Gefühle in mich pflanzen. Es sind meine Gefühle. Ja, der andere kann wertschätzend oder nicht wertschätzend mit uns umgehen und rücksichtsvoll oder nicht rücksichtsvoll und liebevoll und nicht liebevoll. Aber meine Gefühle sind meine Gefühle. Keiner kann hergehen und ein Gefühl in mich schütten, sondern er kann Dinge tun, die in mir Gefühle verursachen. Und für die bin ja aber ich verantwortlich. Nochmal, bin ich in einem liebevollen Verhältnis mit jemandem, darf ich davon ausgehen und auch mir wünschen, dass dieser liebevoll mit mir umgeht. Aber er ist nicht verantwortlich für das, was ich fühle. Sollte ich im Idealfall davon ausgehen, dass es ihm ein Bedürfnis ist, dass seine Worte und seine Handlungen mich nicht verletzen? Ja, auf jeden Fall. Und darüber kann man reden. Und wenn jemand weiß, wo ich eine Wunde habe oder wo ich eben leicht getriggert bin oder wo ich Verletzungen habe oder wo ich Unsicherheiten habe, dann kann er darauf eingehen und besonders vorsichtig sein, seine Worte weise wählen oder eben in dem Moment einfach mir den Raum halten, damit ich mich mit meinem Schmerz auseinandersetzen kann. Aber verantwortlich dafür ist er nicht. Besitze ich jetzt aber keine emotionale Intelligenz, ist mir nicht klar, dass das, was ich fühle, nicht die Schuld des anderen ist. Und Frauen reagieren dann gerne mit Schmollen, verweigern dann die Kommunikation, ziehen sich zurück. Das ist emotionale Erpressung. Es stammt aus einer Unfähigkeit, aus einer Konfliktunfähigkeit und aus einer Angst vor Auseinandersetzung und dann demzufolge Angst vor Liebesentzug. Aber die haben nicht gelernt, sich zum Ausdruck zu bringen und sich mitzuteilen und dadurch wieder in den Kontakt zu kommen. Deren einzige Chance ist es dann, den anderen abzustrafen, indem sie ihm praktisch den Kontakt und damit die Liebe und die Zuneigung entziehen, statt sich bewusst zu machen, offensichtlich hat mein Gegenüber gerade irgendwas gesagt, was mich so emotionalisiert hat, dass ich trotzig, zurückziehend, bestrafend reagiere. Habe ich jetzt emotionale Intelligenz? Ist mir bewusst, krass, okay, guck mal, der hat gerade das und das gesagt und das triggert offensichtlich meine Wunde, die ich da habe. Meine Wunde des Fehlverstandenwerdens, meine Wunde des Nicht-Gesehens-Werden. Oder mit seinen Worten berührt er eine Angst, die ich sowieso schon habe, die ich mir aber nicht eingestehe und deswegen ist er jetzt der Böse, weil er es gewagt hat, das zum Ausdruck zu bringen. Oder wenn es eine unschöne Konfrontation ist und jemand etwas macht, wo ich glaube, wie kann er so? Das macht man ja wohl nicht und das gehört sich nicht. Ja, wer bestimmt denn das? Was heißt denn schon, das macht man nicht und das gehört sich nicht? Was ist denn das für eine Fremdbestimmung?
Weiß ich jetzt also, warum mich etwas verletzt, also A, was ich fühle und wieso es mich verletzt, dann kann ich Verantwortung dafür übernehmen. Dann kann ich nach innen gehen und gucken, okay, offensichtlich hat mich etwas getriggert, was mein Gegenüber gesagt hat. Wieso bin ich denn reaktiv? Und dann habe ich die Macht. Dann habe ich die Macht, damit einen Umgang zu finden. Ich kann mich so positionieren, dass ich verstehe, das und das und das hat das und das in mir verursacht und deswegen habe ich so und so reagiert. Im meisten Falle, wie gesagt, mit Rückzug reagieren, mit Schuldzuweisungen gegen anderen, also Deflect, was heißt das im Deutschen? Da habe ich immer noch keinen Ausdruck für. Also Deflection, dass man gibt den Schmerz zurück, man sucht eine Reibungsfläche im Außen, man geht an Schuldzuweisungen, wie ich auch in den letzten Podcast-Folgen schon mal gesagt hatte, du bist schuld, ja, aber du machst auch immer und so. Das führt dazu, dass man kein Wachstum stattfinden lässt, sondern man fällt aus dem Kontakt. Man geht in die Reibung. Man projiziert den Schmerz nach außen, damit der irgendwie raus kann. Man sucht sich eine Reibungsfläche. Und das tut man, indem man den Schmerz, dieses sich entweder schuldig zu fühlen, sich verletzt zu fühlen, sich angegriffen zu fühlen, sich ungerecht behandelt zu fühlen, sich nicht gesehen zu fühlen, was auch immer es ist. Das projiziert man einfach auf den anderen und sagt, du bist derjenige, der was falsch gemacht hat, du hast ein falsches Wort gewählt, du hast mich angegriffen, du hast das und das falsch gemacht, du und du hast das und das gesagt.
Mit anderen Worten, wir nutzen also den Raum zwischen Reiz und Reaktion nicht. Denn passiert das, fühle ich mich angegriffen, verletzt, beleidigt, etc. Ich nehme das wahr, gehe in mich, nutze also den Raum, mich selber wahrzunehmen, mich selber zu hinterfragen und reagiere dann anschließend erst darauf. Dann habe ich diesen zuvor beschriebenen zeitlichen Raum in mir genutzt und habe die Wahl, wie ich reagieren möchte. Ich habe also mir selbst durch diese Nutzung des Raumes eine Freiheit erschaffen, nicht Opfer meiner Empfindung zu sein, sondern Herr meiner Handlung.
Komme ich jetzt also auf jemanden, der keine emotionale Intelligenz hat, in der Partnerschaft, bin ich verloren. Also gerade als Frau, dann führt es immer zu Stress. Dann bin ich nie sicher. Wenn der mein Partner mir nicht die Ebene bieten kann, auf der ich als emotionales Wesen, und Frauen sind viel tiefer emotional, und das dürfen wir auch sein, und wir dürfen auch je nach Zyklus mal emotionales Chaos sein. Und das größte Geschenk, was uns ein Mann geben kann, ist dann, uns in Selbstsicherheit den Raum halten zu können, dass wir zu uns zurückfinden dürfen. Dass wir eben nicht in unseren eigenen Emotionen untergehen, dass dieser Mann nicht alles persönlich nimmt, dass er in der Lage ist zu erkennen, dass es Situationen gibt, in denen wir auch einfach ein Stück weit verloren sind und ein Stück weit männliches Containment und Führung gut gebrauchen können. Jemand, der versteht, woher meine Emotionen kommen und der, wenn ich zum Beispiel mal unfair oder überbordend, also ich als weibliches Wesen stellvertretend sein sollte, der dadurch nicht verletzt ist. Das ist schwierig, denn sobald da eine große Wunde ist, eine große kindliche Wunde noch ist, wird dieser Mann zum Beispiel, sobald ich Kritik äußere oder, nee, keine Kritik, in dem Moment, wo ich meine Emotionen zum Ausdruck bringe, ja, und sage, ich fühle mich gerade so und so, sich kritisiert fühlen. Und dann kann er das nicht annehmen, sondern dann muss er in die Schuldzuweisung gehen, in das Negieren dessen, in das Dichtmachen, in das Zurückziehen, weil er überfordert ist. Überfordert mit meinem Schmerz, überfordert mit dem Schmerz, das selber nie gesehen worden zu sein, nicht die Liebe erhalten haben, die er braucht. Dann hat er noch nicht das Selbstbewusstsein, das als das zu nehmen, was es gerade ist, sondern er wird immer Kritik hören. Er wird auch nicht den Gewinn darin sehen, dass eine Frau sich ihm so offen und verletzlich und manchmal hilflos und durcheinander und emotional zeigt. Er wird nicht in die männliche Stärke treten können, zu sagen, oh, das bietet mir gerade die Ebene, wirklich in meine männliche Kraft zu wachsen, einen Schritt vorwärts zu gehen, ihr einfach den Raum zu halten, das kleine verletzte Mädchen zu sehen, was sie gerade ist und ihr einfach meine starken Arme zur Verfügung zu stellen, dass sie sich sicher fühlen kann. Dass sie sich sicher fühlen kann, sich auch mal irrational zu zeigen. Dass sie mir den Schmerz, den sie gerade empfindet, auch mitteilen darf, ohne Angst haben zu müssen, dass ich sie deswegen angreife, respektlos werde, ihr meine Zuneigung entziehe, dicht mache oder sie alleine dastehen lasse. Das heißt jetzt nicht, dass Frauen all ihren Schmerz immer reinschmeißen darf, erwarten dürfen, dass die Männer unreaktiv sind
und gefälligst erwachsen reagieren müssen. Das ist nicht das, was ich sage. Frauen sind genauso für ihren Schmerz verantwortlich und für ihre kindlichen Wunden, wie Männer das sind. Ich sage nur, gerade Frauen, die an Männer geraten, die emotional nicht zur Verfügung stehen, die also kein zumindest ansatzweise Maß an emotionaler Intelligenz haben, die werden nie sicher sein für eine Frau. Die werden ihr nie den Raum halten können, dass sie sich mit ihren Emotionen auseinandersetzt. Und das ist letztendlich das, wonach wir Frauen uns sehen. Nach einem sicheren Hafen, nach Geborgenheit, nach Verständnis. Deswegen ist emotionale Intelligenz so unglaublich wichtig. Nochmal, Männer müssen nicht zu Frauen zweiter Klasse werden. Die müssen nicht den emotionalen Tiefgang haben, den Frauen besitzen. Männer dürfen ein ganzes Stück weit pragmatischer, analytischer, aggressiver, klarer, rationaler sein als Frauen. Das ist der Gewinn und das ist der Luxus und das ist die Konträre, was sie mit reinbringen. Denn umso klarer und entscheidungsfreudiger und führungsorientierter Männer sind, umso mehr Verantwortung sie übernehmen, umso weicher, verspielter, sanfter kann eine Frau auch werden. Überlassen Sie das alles der Frau? Muss eine Frau sich immer selbst regulieren? Muss die Frau immer Entscheidungen treffen? Muss die Frau für alles Kontrolle haben? Alles planen und wie auch immer? Wird sie immer mehr in ihrem Kopf sein? Wird sie immer härter sein? Wird sie auch immer mehr Opfer ihrer Emotionen sein, weil sie gar nicht den Raum hat, diese in Geborgenheit aufzuarbeiten und gehen zu lassen? Das Geschenk von Emotionen ist also, sie sind Wegweiser zu unseren Wunden. Sich emotional zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, sich sensibel zu zeigen, ist das gefühlsmutig, ist das Mutigste, was du tun kannst. Sich angreifbar zu machen in einer Gesellschaft, die vor lauter Ego-Fuckern und Einzelgängern verarmt, ist es das Mutigste und Liebevollste, was du tun kannst, dich wirklich mit offenem Herzen zu präsentieren und zu sagen, here I am, das bin ich. Mit all meinem Licht, all meinem Schatten, all meinen Nöten, all meinen Ängsten, all meinen Sorgen, all meinem Sein, all meinem Licht, all meiner Größe, all meinen Facetten, meinen Abgründen und höchsten Tälern. Das bin ich. Das ist mutig. Das ist richtig mutig. Zu sagen, ich habe Angst davor, ich habe Bedürfnis davor, ich habe was auch immer. Was Mutigeres gibt es gar nicht, als sich vulnerabel zu präsentieren, als sich sichtbar und angreifbar zu machen. Und es darf darum gehen, den Raum zwischen Reiz und Reaktion nutzen zu lernen. Nicht automatisch, sobald mich etwas verletzt oder triggert, in die Abwehrhaltung zu gehen, in den Gegenangriff, in das Schmollen, in das, was es mit uns emotional macht. Wenn mein Partner sich mir gegenüber öffnet und sagt, ich habe da ein Thema, das möchte ich gerne mit dir besprechen, kannst du mir bitte den Raum halten? Dann nicht in die eigene Verletzung zu fallen. Und das heißt nicht, dass du keine Fläche haben kannst und dass es nie um dich gehen darf, sondern in dem Moment geht es um das Gegenüber. Bin ich in der Lage, da wirklich einen Raum zu halten und die Möglichkeit zu schaffen, dass jemand anders sich zum Ausdruck bringen darf und auch mit seinen Nöten und seinen Sorgen und vielleicht auch seiner Kritik zu uns kommen darf, auch Kritik an mir oder an der Beziehung oder an einer Situation, wie etwas gelaufen ist. Und ich bin da für ihn ein sicherer Raum. Ich kann ihm also den Raum geben und sagen, okay, ich höre erstmal zu. Ich übernehme erstmal für die Verantwortung für den Anteil, den ich da drin habe. Ich überlege mir, wie kann ich es zukünftig besser gestalten. Das schenkt Sicherheit. Das schenkt die Möglichkeit auf wirklich Begegnung. Das ist emotionale Intelligenz. Ist das immer einfach? Nein. Das ist ein Learning und auch da dürfen wir lernen, geduldig miteinander zu sein. Nicht, weil ich es einmal gesagt habe und der andere sagt, oh, ich bemühe mich und dann schafft das beim nächsten Mal noch nicht, ihm zu sagen, habe ich dir doch gesagt, du kannst das nicht und ich bin enttäuscht von dir und jetzt hast du wieder. Nein, wir sind Menschen, wir dürfen lernen und wenn wir das noch nie gemacht haben und wir sind getriggert, manchmal ist der Trigger so schnell, zack, du sagst was und ich bin in meinem Stolz verletzt und tief betroffen und dann haue ich erstmal zurück. Wie kannst du es wagen, mir sowas zu sagen? Nach all dem, was ich für dich getan habe, was ich mich bemühe zu machen, wie oft ich schon Und wenn jetzt also mein Gegenüber es aber schafft, mir den Raum zu halten, dann darf es auch Zeit und Raum geben, dass ich das Gleiche für ihn tue. Dass ich sage, vielen Dank, dass ich mich zum Ausdruck bringen durfte. Ich fühle mich gesehen, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich gewertschätzt von dir. Danke, dass du die Stärke hattest, unreaktiv zu sein. Und im Idealfall dann das Gleiche für ihn zu tun. Zu sagen, wie geht es dir damit? Wie hast du dich gefühlt? Was waren deine Ansätze? Und manchmal Und auch da ist das ein Frauen- und Männerding. Manchmal haben Männer dann nicht die Tiefe. Manchmal brauchen Männer dann viel eher die Rückversicherung, du bist großartig, so wie du bist. Auch wenn du mich verletzt hast, liebe ich dich deswegen nicht weniger. Auch wenn du da etwas gemacht hast, was vielleicht unsensibel war oder für mich ungünstig war, bist du ein großartiger Mann. Ich sehe, was du alles für mich tust. Ich sehe deine Bemühungen. Ich liebe dich und ich wertschätze dich und ich bin dir unglaublich dankbar und ich bin stolz auf dich. Also das Wort ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde, kann man stolz auf jemand anderen sein, wenn man nicht die Eltern ist? Und selbst dann finde ich schwierig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das Fass mache ich jetzt nicht auf. Aber apropos Eltern und Kindern, also auch da, gerade sowohl in der Trotzphase als auch in der Pubertät, wie wichtig ist es bitte zu verstehen, warum mein Kind handelt, wie es handelt? Ja, was mache ich denn, wenn ich keine emotionale Intelligenz besitze? Dann werden meine Kinder zu meinen Feinden, weil sie nicht meiner Meinung sind? Weil sie einen anderen Blickwinkel haben als ich? Weil sie vielleicht verloren sind in irrationalen Gefühlen und dann finde ich sie einfach mal scheiße oder was? Wie mache ich das denn, wenn ich keine emotionale Intelligenz besitze und nicht reflektieren kann oder mich in das Gegenüber hineinversetzen kann? Wenn ich nicht das Werkzeug habe zu verstehen, okay, erstens bist du gerade hormonell echt fremdbestimmt. Du bist wahrscheinlich von Höhen und Tiefen und das muss unglaublich anstrengend sein und manchmal beängstigend und du fühlst dich wahrscheinlich nicht Fisch noch Fleisch und irgendwie findest du mich wahrscheinlich gerade scheiße, weil ich bin dein Elternteil und gleichzeitig bin ich deine einzige feste und konstante und gleichzeitig brauchst du Mama und Papa gerade mehr denn je und gleichzeitig sind die so uncool wie je und das ist irgendwie völlig drunter und drüber. Und wenn wir dann nicht in der Lage sind, uns in das Gegenüber hineinzuversetzen und mal unseren Blickwinkel beiseite zu stellen, wie soll es denn anders gehen, als dann aus dem Kontakt zu fallen mit unseren Kindern? Wie soll ich ihnen denn dann liebevoll den Raum halten, wenn sie zu eigenständigen Persönlichkeiten werden, die intensive Emotionen haben? Wie soll ich das denn aushalten, wenn ein Kind dann tief traurig ist, für mich aus unerfindlichen Gründen, oder starke Wut kriegt? Dann muss ich denen doch immer dazu anhalten, ob nun in der Trotzphase oder in der Pubertät, das gefälligst sein zu lassen, sich zusammenzureißen, mal wieder logisch zu werden, irrational, sich nicht so anzustellen. Tun andere ja gefälligst auch. Und dann bringe ich ihnen bei, die Gefühle nicht auszuleben. Ich bringe ihnen bei, dass das, was sie empfinden, falsch ist und nicht keinen Raum hat. Dann bringe ich ihnen bei, dass die Bedürfnisse der Gesellschaft und meine nach zum Beispiel Ruhe und Frieden und logisch und rational und funktionieren und Leistung bringen, wichtiger sind als das, was sie subjektiv und emotional gerade durchmachen. Dann bringe ich ihnen bei, dass sie gefälligst in der Schule das schlucken müssen, was ihnen gerade passiert ist. Das bisschen Mobbing, das bisschen Stress, das bisschen Überforderung, das bisschen Angst vor. Mein Gott, da mussten wir ja alle durch, hat uns alle nicht umgebracht. Boah, Alter, ganz ehrlich, 6 Sätzen. Für die Eltern, nicht für die Kinder. In jeglicher Form von zwischenmenschlichem Miteinander ist zumindest ein Ansetzen stattfindende emotionale Intelligenz und ein Agieren aus dem Herzen heraus und eine Bereitschaft anzunehmen, dass meine Wahrheit und mein Blickwinkel nicht immer der einzig richtige ist. Ein Fundament, was wir brauchen für ein liebevolles Miteinander. Haben wir das nicht, führt es immer zu aus dem Kontakt fallen, das führt zu Distanz, das führt zu Verfeindung, zu Abgrenzung und im schlimmsten Falle zu Isolation. Und was dann passiert, das können wir draußen in der Gesellschaft sehen. Das können wir in der jetzigen Politik sehen, das können wir in dem globalen Geschehen sehen und dann führt es zur Abspaltung. Und dann werden wir alles zu isolierten Kämpfern, ohne dass wir eigentlich noch wissen, wofür oder wogegen wir kämpfen. Wir haben Feindbilder und führen jeden, der nicht unserer Meinung ist, erleben wir dann als Feind und als falsch. Und deswegen ist diese Folge eine sehr emotionale, aus dem Herzen kommende Bitte nach Mut zu Emotionen, nach Mut, sich wieder ins eigene Herz fallen zu lassen, in die Begegnung zu gehen, mit sich selbst, mit dem Gegenüber, mit dem Schmerz, den das auch mitbringt und mit der Weite und dem Gewinn, den Emotionen auch wirklich mit sich bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gemeinsam für befreite Zeiten. Janina.